Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Heute ist der Valentinstag und passend zu diesem Tag haben wir uns heute das Thema für die Beratung gewählt. Verliebt, verlobt, verheiratet, so kennt man den Spruch noch aus Kindertagen. Erstaunlich ist aber, dass für viele Menschen die Ehe auch heute noch einen großen Stellenwert hat. Domradio, die Beratung am Valentinstag. Unsere Sendung heißt heute Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Der Valentinstag, ist das nicht eher so eine Angelegenheit der Blumenbranche oder was hat die katholische Kirche eigentlich mit dem Valentinstag zu tun? Diese Frage möchte ich stellen an unseren Gast. Die Leiterin der katholischen Ehefamilien- und Lebensberatungsstelle in Bonn ist zu Gast. Herzlich willkommen, Heidi Ruster.
Ja, danke schön. Einen guten Tag und einen wunderschönen Valentinstag. Ich grüße alle Paare, für die der heilige Valentin heute seinen Tag, seinen besonderen Segen hat.
Da höre ich schon so ein bisschen raus, nicht nur eine Sache der Blumenbranche, sondern eigentlich eine gute Sache, dieser Valentinstag?
Ja, er stellt einfach das Paar, die Beziehung zweier Menschen in den Mittelpunkt und sagt, ihr seid nicht allein, ihr verdient den großen Segen, egal ob ihr euch gerade sehr lieb habt oder ob ihr auf der Suche nach der Liebe seid, die euch abhanden gekommen ist, wo ihr gerade nach sucht. Den Segen habt ihr.
Also das heißt, heute dieser Tag gilt den Paaren, aber dennoch die Blumenbranche wird wahrscheinlich ihres rausschlagen.
Mit Sicherheit, das gehört dazu. Aber Blumen allein sagt noch gar nichts. Es braucht eben auch zu einem Zeichen das entsprechend deutende Wort. Und das, finde ich, gehört den Paaren heute und der Valentin spricht auch Mut dazu aus. Heute darf das sein, heute darf jeder seinem Liebsten, seiner Liebsten sagen, ja, ich habe dich lieb und ich bin froh, dass wir beide zusammen sind.
Fast jeder weiß wohl, dass der Valentinstag irgendwas mit der Liebe zu tun hat, aber wer war das denn eigentlich, der heilige Valentin?
Der heilige Valentin, der war ein Pfarrer in Rom im 3. Jahrhundert und der hat eben die Paare, so wie sie zu ihm gekommen sind und über ihre Liebe erzählt haben, aber auch über ihre Not, dass sie gar nicht zusammenleben dürfen, beispielsweise weil es damals Standesunterschiede gab, die das verboten haben. In einer Sklavenhaltergesellschaft war das nicht möglich, dass die Herrin den Sklaven liebt und mit ihm zusammenlebt. Und er hat aber eben genau das, was eben die Kirche auch anbietet, allen Menschen, die ohne Furcht und Zwang und bedingungslos zu ihm kommen und sagen, wir möchten gerne verheiratet werden, mit sie miteinander verheiratet. Und weil das ja eine sehr private, kleine Geschichte war, hat er sie mit Blumen aus dem eigenen Garten beschenkt. So erzählt die Legende. Und er ist durchgängig verehrt worden und stand immer als Patron über dieser Liebe. Und zwar durch alle Jahrhunderte. Er war zwischendurch in Vergessenheit geraten, aber im Mittelalter hatte er auch noch eine ganz, ganz große Bedeutung. Und der ist natürlich in verschiedenen Regionen hochgehalten worden. Bei uns in Deutschland ist er da bis nach dem Krieg eigentlich in Vergessenheit geraten oder eher nur in süddeutschen Gebieten. Und nach dem Krieg hat es dann einen Aufschwung gegeben, weil die amerikanischen Soldaten das als einen Feiertag mitgebracht haben und hier eingeführt haben.
Das heißt, die katholische Kirche hat einmal was damit zu tun mit dem Valentinstag, weil es eben den heiligen Valentin gibt. Inwiefern denn noch? Was hat die katholische Kirche mit diesem Tag der Liebenden zu tun?
Ja, sie gibt ihr, würde ich sagen, endlich mal Gelegenheit, die Paare, die Ehe, die Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben ja oft den Eindruck, dass für die Kirche nur die Paare so lange von Interesse sind, wie sie gerade vor dem Traualtar erscheinen. Da gibt es aber ganz viel mehr. Es gibt eine neue Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit auf Ehe. Es gibt immerhin bei uns im Erzbistum eine eigene Abteilung, die der Ehepastoral. Und die gibt es noch nicht so lange. Die war immer, gab es in kleinen Teilen, aber zur eigenen Abteilung mit eigenem Personal und Auftrag. Das ist auch neu. Und ich glaube, das verdanken wir auch, sagen wir mal, diesem Kommerz und diesem Blumenhandel, dass es sozusagen so ein Widerstand sich getan hat, von wegen, das wollen wir doch nicht nur den Blumenhändlern überlassen. Im Grunde handelt es sich um unseren Valentin, Denn dieser Valentin gibt die Gelegenheit, das nochmal zur Sprache zu bringen. Also das, was so selbstverständlich läuft, die Ehe, von der dann keiner mehr spricht nach der Hochzeit und die auch in der Kirche, sage ich mal, nicht immer so im Fokus steht. Man muss schon danach suchen, um diese Zeichen zu sehen. Und der Valentinstag gibt einfach da eine schöne Gelegenheit zu sagen, Moment mal, alles begann in der Kirche und der Blumenstrauß ist nur die Gabe dazu.
Inzwischen gibt es auch viele Angebote für Verliebte in der Kirche. Näheres dazu erfahren Sie gleich hier bei uns in der Domradio-Beratung. Die Domradio-Beratung am Valentinstag. Vielleicht haben Sie auch schon mal am 14. Februar hektisch an der Tankstelle eine Pralinenschachtel für Ihre Liebste oder Ihren Liebsten gekauft. Wenn nicht, dann waren Sie vielleicht gut vorbereitet auf den Valentinstag oder vielleicht ist Ihnen das Ganze auch zu kommerziell oder zu kitschig oder sowieso nur ein US-Import. Aber was sagt eigentlich die Kirche dazu? Sollte dieser aus den USA importierte Brauch überhaupt gefeiert werden? In bestimmter Weise ja, sagen die Verantwortlichen vom Dekanat Birkenfeld aus dem Bistum Trier. Deshalb gibt es auch am Tag der Liebe ein besonderes Angebot in Ida Oberstein. Und Simone Bastreri hat sich das mal näher angeschaut.
Für dich soll's rote Rosen regnen. Nein, das ist kein Spruch auf einer kitschigen Grußkarte oder der Name einer Single-Party. Hinter der Veranstaltung mit dem romantischen Titel steht ein besonderer Gottesdienst am Valentinstag in Ida Oberstein. Schon zum zweiten Mal organisiert Christian Pesch vom Dekanat Birkenfeld dieses besondere Angebot für Paare, frisch Verliebte und Singles auf der Suche. Damit will Pesch zeigen, der Valentinstag ist eben nicht nur da, um die Gewinne der Blumen- und Parfümindustrie zu steigern.
Wir wollten als Dekanat Birkenfeld etwas gegen den gesellschaftlichen Trend auch anbieten. Der Valentinstag ist ja ein Tag, der sehr bekannt ist und auch durch die Blumenindustrie und die Geschenkeindustrie, durch die Parfümläden sehr weit verbreitet ist. Die Idee war, Paaren und Suchenden die Möglichkeit zu geben, an diesem Tag das Thema Liebe in den Blick zu nehmen.
Ein Alternativangebot also an einem Tag, den viele als kitschige Erfindung aus den USA ablehnen. Dabei geht das Brauchtum um den Valentinstag viel weiter zurück auf den heiligen Valentin. Der ist historisch umstritten. Vermutlich vermischen die Quellen zwei Märtyrer aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, den Bischof von Terni und einen römischen Priester. Valentin soll jedenfalls Paare getraut haben, darunter auch Soldaten, die nach römischem Recht eigentlich alleine bleiben mussten. Dafür soll er der Legende nach den Märtyrertod gestorben sein. Später machte diese Geschichte den heiligen Valentin im mittelalterlichen England zum Schutzpatron der jungen Liebenden. Die wählten sich am 14. Februar symbolisch ihren Valentin oder ihre Valentine und überreichten sich gegenseitig kleine Geschenke oder Briefe. Ob Legende oder nicht, Christian Pesch findet jedenfalls, dass die Kirche gute Gründe hat, an diesem Tag speziell auf die Liebe einzugehen.
Ich denke, zum einen ist der Tag natürlich nach einem Heiligen benannt, nach dem heiligen Valentin. Und zum anderen denke ich, dass wir als Kirche den Leuten was zu bieten haben, wenn es um Beziehungen, wenn es um Liebe geht. Und wir wollten ja den Leuten die Möglichkeit geben, sich kreativ mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Noch einmal über sich als Paar nachzudenken oder über das Thema Liebe generell nachzudenken.
Über Liebe nachdenken können die Gottesdienstbesucher auch in diesem Jahr an mehreren Stationen in der Pfarrkirche St. Barbara. Bettina Nikodemus war letztes Jahr mit ihrem Ehemann hier. Das Konzept findet sie gut.
Der Gottesdienst hatte eine sehr schöne Atmosphäre. Von der Gestaltung über die Musik bis hin zur Dekoration hat alles sehr gut zusammengepasst. Besonders gut gefallen hat mir dabei der in der Kirche aus verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Holz, Watte und Erde, ausgelegte Barfußfahrt unter dem Thema im Wechselbad der Gefühle.
Die Stationen sind auch Jutta Übel besonders in Erinnerung geblieben. Den Gottesdienst fand sie ansprechend. Einziger Wermutstropfen für sie, die Besucherzahlen.
Die Stationen, da kann ich mich erinnern an einen Barfußpfad. Es ging ja auch um Gefühle an dem Abend. Wir gingen über Holz, es war Moos da, es waren Steine da. Das war eine Station. Es gab einen Tisch, wo man basteln konnte. Und ich bin nicht so kreativ, aber das habe ich dann doch fertiggebracht, ein Herz aus Styropor zu schmücken. Man konnte das schön verzieren, man konnte das in einem lieben Menschen mit nach Hause bringen. Das habe ich auch gemacht. Und dieser Gottesdienst an sich war warm.
Ein Gottesdienst am Valentinstag kann den Blick schärfen. Den Blick für die Liebe zueinander und die Liebe zu Gott.
Und solche Gottesdienstangebote, die gibt es natürlich auch bei uns im Erzbistum Köln. Was bieten die Referate für Ehepastoral also an und was zum Beispiel vor allen Dingen in Bonn, Heidi Ruster, Sie sind ja in Bonn aktiv hauptsächlich. Was findet dort statt?
Ja, dort macht die City Pastoral und eben auch die Ehepastoral im Verein mit uns, der EFL, mit der Ehefamilienlebensberatung, heute den ganzen Tag aufmerksam auf das Thema Liebe. Also es gibt, angefangen im Kaufhof, der vis-à-vis von der Münsterkirche in Bonn liegt, eben einen Stand, wo eben gesagt wird, Valentin, es gibt natürlich Angebote zu schenken, aber zunächst einmal werden sie empfangen von unseren Mitarbeitern, unseren Kolleginnen, mit einem Glas Sekt und einem netten Gruß, einem Glückwunsch zu einem zum Valentinstag überhaupt und eine Einladung, eine sehr hübsche kleine Karte, die eben auf die Angebote direkt gegenüber in der Kirche verweisen, wo genau auch ein solcher Stationenweg heute stattfindet. Und zwar den ganzen Nachmittag über gibt es im Münster einen märchenhaften Stationenweg, der genau die Liebesthemen aufgreift. Also zwei, die sich gefunden haben. Wie war das damals, sich an die Kostbarkeiten des Anfangs zu erinnern und auch mit einem Gebet an jeder Station zu verweilen und sich dessen nochmal bewusst zu werden, den vielleicht auch gerade zu zweit, wenn es heute möglich ist, aber auch gerne alleine nochmal so entlang zu gehen. Dann aber auch die Augenblicke, wo man sich beinahe verloren geglaubt hat und auf der Suche war, Abenteuer bestehen musste. Das ist das märchenhafte Motiv, was aber natürlich auch der Wirklichkeit und der Wahrhaftigkeit der meisten Paarerfahrungen entspricht. Und wie schön das ist, eben sich sehr angestrengt zu haben füreinander, um sich dann wieder neu zu begegnen, um eben dann sich nicht wieder loszulassen und auch wirklich ein Lebensprojekt draus zu machen. Aber auch auf diesem Weg gibt es dann Dinge wie eine Station des Verzeihens und Versöhnens, ohne dass es in keiner langen, in einer dauerhaften Beziehung geht. Und wie das geht, da finde ich, haben wir aus Sicht der Kirche gerade mit unserer Bibel als Fundament doch eine Menge zu geben. Und genau das begleitet immer diese märchenhaften und menschlich dichten Erfahrungen. Und ich glaube, dass das allen Paaren eigentlich eine schöne Erfahrung werden kann heute. Das gipfelt dann um 19.30 Uhr im Segensgottesdienst für Paare, der auch in ganz besonderer Weise gestaltet wird. Es wird auch eben ein Dolmetscher da sein, der in Gebärdensprache die ganze Gottesdienst übersetzt und damit allen Menschen möglichst diesen Zugang zu ermöglichen, und da ist auf alles geachtet, und ich glaube, dass das mit dem Segen zum Schluss immer noch der Höhepunkt ist, der dann auch befeiert wird, trotz Fastenzeit im Kreuzgang. Da werden wir dann sicher auf die Liebe anstoßen und die Menschen im Anschluss daran an einen wunderschönen Liebesabend, einen kulturvollen, märchenzauberhaften Musikabend einladen, wo es dann auch etwas Kleines zu essen gibt. Also das ist heute ein richtiger Feiertag und verdient auch, sagen wir mal, die Dispens von der Fastenzeit.
Wenn also jetzt zum Beispiel eben im Kaufhof solche Karten verteilt werden, dann gehe ich davon aus, dass man auch darauf abzielt, nicht nur die Menschen in die Kirche zu holen, die sowieso reinkommen. Gibt es da Erfahrungswerte aus vergangenen Jahren, ob das so funktioniert und wie die Menschen mit diesem Erlebnis dann umgehen?
Ja, also die Menschen sind auf Liebe hin anzusprechen, egal ob sie sich zur Kirche zugehörig fühlen oder nicht. Aber es ist ein Thema, wo sie, glaube ich, sehr offen sind für die spirituellen Fragen. Und jedes menschliche Herz ist irgendwo erfüllt von Dankbarkeit, dass das so ist, weil Liebe ist nach wie vor nicht zu definieren, auch nicht bei neuen biologischen oder medizinischen Kenntnissen. Es bleibt eben etwas Wunderbares, und der Weg vom Kaufhof, wo man diese Einladung bekommen hat, mal eben rüberzuschauen, den machen ganz, ganz viele, und die Segensgottesdienste zeigen uns eigentlich, dass sie immer beliebter werden. Es kommen alle Paare, die ganz Jungen, aber auch die mit Kindern, und dann die ganz Alten, die schon auf ein langes Leben zu zweit zurückblicken. Es kommen auch gleichgeschlechtliche Paare. Es gibt so viele Liebes- und Beziehungsformen, und sie alle erbitten Gott zum Beistand, und der Segen wird kübelweise reichlich über alle ergossen.
Jetzt haben wir ausführlich gehört, was es in Bonn heute am Valentinstag eben geboten wird von Seiten der Kirche. Wir haben hier eine lange Liste von verschiedenen Orten, wo eben solche Segensgottesdienste oder Valentinsangebote es gibt. Die werden wir im Laufe des Vormittags noch ins Internet stellen, sodass Sie die Möglichkeit haben zu gucken, wo bei Ihnen vor der Haustür so ein Gottesdienst stattfindet. Die Domradio-Beratung. Heute sprechen wir über die Liebe heute am Valentinstag und ja, vielleicht ist Karneval auch für viele jetzt eine Zeit des Flirtens gewesen. Manche Paare verlieben sich an den tollen Tagen, manche heiraten sogar an einem Jeckendatum. Und wie man sich verliebt, wie sich das bemerkbar macht und warum Liebe blind macht, darüber wollen wir jetzt sprechen. Zu Gast im Studio ist Heidi Ruster, Leiterin der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Bonn. Ich denke, wie sich verlieben anfühlt, ist wahrscheinlich für jeden ähnlich. Also dieses Schmetterling im Bauch wird es oft umschrieben, besondere Gefühle, die da aufkommen und man ist blind für andere Dinge.
Ja, also verliebt sein ist ja so ein ganz körperlich, geistig, seelisches Erleben, was den Menschen mit Haut und Haaren erfasst. Das merken wir nicht nur am höheren Pulsschlag, sondern genau an diesen, ja, Schmetterling meiner Flugzeuge im Bauch und eben der Gedanke allein bringt einen schon in eine ganz andere Verfassung, eine andere Hormonschwallung. Es ist wirklich, für jeden fühlt sich das wunderbar an und ist, was es genau ist, ob das jetzt was Elektrisches ist, was Biologisches, das kann man gar nicht sagen, man kann es im Grunde nur beschreiben. Es gibt eben so den Ausdruck, das ist der siebte Himmel, so fühlt er sich an und dahinter steht die paradiesische Vorstellung von Harmonie pur und jetzt bin ich endlich ganz. Also du, meine bessere Hälfte und ich zusammen machen diese runde Sache, die eben Harmonie bedeutet, Hand in Hand durchs Paradies gehen.
Aus Ihrer Sicht als Ehe- oder Lebensberaterin, wie stehen Sie dazu, dass es auch Menschen gibt, die in dieser ersten Verliebtheit sofort einen Heiratsantrag machen und manch einer wirklich tatsächlich es zu einer Blitzheirat bringt?
Ja, ich würde mal sagen, in ganz heftigen Gefühlswallungen sollte man keine Entscheidungen von Ewigkeitswert treffen. Also jede Entscheidung, ob ziehen wir dahin oder dort oder ganz große Dinge, das sollte man doch wieder mal vernünftig mit dem Kopf entscheiden, im Sinne von mindestens dreimal drüber schlafen. Wenngleich ich jedem Paar wünsche, dass es vorher genau diesen siebten Himmel und das Erleben drumherum gegeben hat. Bevor es zum Heiratsantrag kommt, ist es natürlich, das ist was anderes, wenn ich vorhabe, ein Lebensprojekt daraus zu machen. Dann wird daraus ein Vertragswerk, eine Vereinbarung, die über diese Harmonieverheißung vom Anfang nochmal hinausgeht und eine neue Qualität für das Paar bedeutet.
Aber
die muss schon auch sehr gut überlegt werden.
Der Traum ist doch sicherlich da, dass dieses Gefühl ewig anhält.
Ja, wie Sie schon sagen, es ist ein Traum. Und nicht jeder Traum geht in Erfüllung. Er wird immer mal wieder in Erfüllung gehen. Immer wieder kommt dieses Paar, was zu einem Ehepaar geworden ist, was dann das Leben miteinander lebt in all seiner Orga und Alltäglichkeit, auch wieder dieses siebte Himmelerleben haben, wo es nochmal so richtig rund geht und auch, wenn möglich, häufig. Aber diese erste Verliebtheit, die verträgt im Grunde gar keine großen Störungen. Sie muss sich verändern, um einfach lebbar zu werden. Sonst würde eine Familie, wenn sie denn dann Kinder bekommt, ein solches Paar, gar nicht zusammenbleiben können, weil das Verliebtsein doch da deutlich Grenzen gesetzt kriegt. Also in dieser Ausschließlichkeit, wie die Verliebtheit einander liebt und lebt, geht es als Eltern nicht mehr. Das weiß jeder, der diese Veränderung mitgemacht hat.
Das heißt, diese Aufmerksamkeit, die man sich gegenseitig nur gibt und niemandem anderen und man die Umwelt so ein bisschen ausblendet, oder?
Ja, nicht nur ein bisschen. Also Sie wissen sich vielleicht auch, wie sehr Kinder tatsächlich so eine Intimität, die ja auch ein solches Verliebtsein kennzeichnet, stört. Es ist geradezu eine Störung dafür. Man kann da gemeinsam über das Kind lachen und sich dran freuen. Es ist eine andere Qualität. Es sind keine Flugzeuge.
Also Liebe verändert sich und ob es eben jetzt in diesem Moment ist, wo man sehr verliebt noch ist oder erst später, da wird heutzutage auch wieder oft verlobt, also die Menschen verloben sich wieder, also eine offizielle Verlobung wie früher, die gibt es ja heute nicht mehr, auch nicht unbedingt, dass Eltern ihre Kinder so verloben, Gott sei Dank zumindest hierzulande nicht unbedingt. Man muss auch nicht verlobt sein, um zu heiraten, aber warum verloben sich Paare wieder? Welchen Sinn macht so eine Verlobung?
Ja, das würde ich schon sagen, dass das sehr sinnvoll ist, weil eben wir sind verliebt, wir sind ein Paar, wir haben das immer wieder genossen, sind vielleicht sogar noch dabei und wir haben aber die Idee, wir machen da ein Lebenswerk draus. Wir möchten uns diese Verheißung für ein Leben lang erhalten und wir versprechen einander, davon nicht abzulassen. Und wir wollen uns auf dieses große Werk vorbereiten. Also die Verlobungszeit ist eine Absichtserklärung, ein Versprechen und aber auch gleichzeitig der Beginn der Vorbereitung auf diese Ehe, die eben nochmal eine ganz neue Dimension für dieses Paar darstellt. Nämlich wir wollen auch das Alltag leben und wir wollen ganz viel miteinander gestalten und erreichen. Und diese Ziele miteinander zu verabreden, das sind alles Dinge, die könnten in der Verlobungszeit passieren.
Beginnt die Verlobungszeit automatisch mit dem Heiratsantrag?
Also, ja, das kann man sagen.
Also sei es schon so ganz konkret, auch eine Hochzeit geplant ist oder gibt es Menschen, die verlobt sind über Jahre hinweg?
Ja, über Jahre hinweg, das würde ich schon sagen, da fehlt dann irgendwann auch der Schlusspunkt. Ja, das ist wie eine Ouvertüre, wo es aber nie zum Höhepunkt kommt. Ja, also wie lange kann man so etwas aufrechterhalten? Es gibt Paare, die sind von äußeren Umständen dazu gezwungen, weil der Krieg sie trennt oder sie sind für, aber im Grunde muss es befristet sein. Eine Verlobungszeit hat einen Anfang und ein Ende, was ganz klar auch gekennzeichnet ist mit der Absichtserklärung einerseits und andererseits an der Hochzeit endet.
Und was sich ändert, wenn man denn heiratet, darüber wollen wir gleich sprechen. Hier in der Domradio-Beratung heute am Valentinstag sprechen wir über die Liebe. Die Domradio-Beratung, die Verlobungszeit, eine schöne Zeit, in der man sich auf eine Hochzeit vorbereiten kann. Aber warum heiraten heute Menschen ganz unterschiedlichen Alters? Da gibt es natürlich die steuerlichen Gründe, die immer mal wieder genannt werden, aber sicher überwiegt das Argument der Liebe. Ja, aber zum Beispiel vor 50 Jahren, Frau Ruster, konnte man unverheiratet zum Beispiel kein Hotelzimmer buchen oder es gab auch die Versorgungsehe. Aber heute braucht man ja in vielen Situationen den Trauschein gar nicht mehr. Warum heiraten trotzdem so viele Menschen?
Ja, weil sie aus dem Augenblick des Verliebtsein die Erkenntnis, aber auch die Verheißung gewonnen haben, ich will über diesen Tag des, oder den Moment des Verliebtseins hinaus mit dir noch ganz viel anderes erleben. Man kann mit dir toll verliebt sein und tolle Sachen machen, aber ich möchte auch Alltag mit dir leben. Ich möchte mit dir eine Familie haben, das Wagnis einzugehen, Eltern zu werden. Ich glaube, du wirst eine tolle Mutter, du wirst ein großartiger Vater und wir ergänzen uns in dieser wichtigen Aufgabe. Ich traue dir auch zu, dass du zu uns stehst, zu mir stehst, wenn ich krank werde, wenn ich mal nicht lustig bin, wenn ich mal schlecht gelaunt bin, dass du bei mir bist, dass dieses Werk gelingt und dass das in Wechselseitigkeit geschieht und wenn es mal nicht so ist, dass ich weiß, es wird vielleicht auch wieder anders. Das habe ich mit dir und vor und deshalb versprechen wir uns einander und bereiten uns vor auf dieses große Lebenswerk, will ich es ruhig mal nennen.
Was ändert sich, wenn man offiziell ja sagt?
Es ändert sich, dass eben diese exklusive Zweisamkeit, diese Intimität unserer kleiner Kosmos wird auf einmal öffentlich. Er zeigt sich, er tritt zusammen auf, er bekennt sich, er will auch in der Welt gestalten. Also das Paar hat seinen Beitrag auch in sozial-gesellschaftlicher Hinsicht, natürlich auch fürs Kirchenleben. Wir beide sind fortan eben anzusprechen und anzusehen. Und es gibt etwas, wo ihr als Welt mit uns als Paar rechnen müsst. Das ändert sich. Ich bin auch als Paar selber, als Partner in einer Ehe nochmal anders für Öffnung aufgeschlossen. Ich lasse mich stören in meiner Intimität und in meinem Glücksgefühl mit dem einen. Ich lasse es zu, dass es mehr werden, dass Kinder mich stören, dass aber auch ein großes Familiennetzwerk entsteht. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das braucht der Verliebte nicht. dem sind Familien- und Standesdenken, vielleicht sogar Religion und kulturelle Verschiedenheiten völlig gleichgültig. Da, wo die Liebe hinfällt, das ist, sagt man, das passiert dann einfach. Aber ob da eine Ehe draus wird, die eben genau diese Stürme, aber auch diese Differenziertheit alles als Herausforderung aufnehmen kann, das erst zeigt sich in der Ehe.
Wenn man offiziell Ja sagt, das kann ja auch einfach nur standesamtlich sein. Was verändert sich aber, wenn man zusätzlich auch noch vor Gott Ja sagt?
Das ist vielleicht sogar eine große Demutsunterwerfung, Anerkennung, dass ich mein Leben lang nicht verliebt sein kann. Ich kann nicht versprechen, den anderen immer zu lieben. Ich kann verlieben, umwandeln in, ich will dir gerecht werden. Das will ich versuchen mein Leben lang. Und ich anerkenne auch, dass du anders bist als ich und werde bedingungslos zu dir stehen, in guten und schlechten Tagen. Ich bin auch ganz freiwillig hier. Und das sind, finde ich, ganz, ganz andere Aspekte, wo ich weiß, da kann eigentlich das nur gut gehen, wenn Gott seine Hand darüber hält. Ich kann dem anderen nur gerecht werden, weil ich weiß, dass Gottes Liebe über uns ist, der eben allen Menschen Gerechtigkeit widerfahren lässt. Und weil wir Anteil haben als Glaubende daran, kann ich in diesem Sakrament nochmal ganz anders Ja zu diesem im Grunde, ja, eine Verheißung, ohne die es gar keine, ja, man kann es gar nicht einlösen. Jedenfalls gibt es keine Garantie darauf, dass das klappt. Es ist immer auch ein Angeld auf die Zukunft, die im Ungewissen liegt. Und alleine das zu schaffen, ist kaum möglich, sagten jeweils gläubige Christen.
Ändert sich also die Qualität der Paarbeziehung in dem Sinne, dass man versucht, wie soll ich mal sagen, also die Emotionen, oder sie sagen, die Hormone spielen nicht mehr so verrückt, aber Emotionen füreinander, Gefühle füreinander sind ja auch immer noch da. Kann man die nicht irgendwie auch mit der Ehe ein bisschen immer wieder auffrischen, aufrecht erhalten, dass das nicht so ganz verloren geht, diese Verliebtheit?
Ja, aber natürlich. Ich glaube schon, dass die Liebe einen ganz, ganz wichtigen Anteil hat am Gelingen dieser Ehe. Und es ist auch wunderschön, wenn es Gelegenheiten gibt, die beiden Liebenden natürlich auch immer wieder aufsuchen sollten, auch Orte ihrer Liebe, um genau an diese Schätze des Anfangs zu kommen. Wie war das mit uns beiden? Und auch vielleicht nochmal hingucken, was hat diese Liebe eigentlich schon geschafft? Wo waren die Verdienste? Wo dein Anteil, wo meiner? Was haben wir beide aber auch zum Gelingen gebracht? Was gäbe es heute nicht, wenn es nicht uns unsere Liebe gegeben hätte? Also das sind schon Dinge, da können sich auch Eheleute nach vielen Jahren angucken und wissen, ja, so läuft's. Und da kommt auch kein anderer dazwischen in diese Intimität. Oder sie schauen sich an und lachen über genau dieselben Dinge, ja, oder staunen oder kriegen Ehrfurchtsgefühle, weil sie sich dann an den Händen nehmen und vergewissern, ja, wir beide wissen, wovon ich jetzt ausgehen. Das bringt immer noch wieder eine neue Qualität. Das Erinnern ist nicht nur einfach eine Gedächtnisleistung, sondern schafft in dem Augenblick wieder genau dieses ganz heiße Erleben. Und darüber hinaus wird es immer zu Sehnsucht geben in der Ehe, auch dann nämlich, wenn es mal nicht so gut läuft, dahin zurückzukommen, wo es auch mal wieder so liebevoll und achtsam geht, wie in Zeiten des Anfangs.
Und darüber wollen wir gleich auch unter anderem sprechen in der nächsten Stunde unserer Domradio-Beratung, heute mit dem Titel Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Und zu Gast ist Heidi Ruster, die Leiterin der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Bonn. Die Domradio-Beratung. Das Liebesglück, wenn das in der Ehe gipfelt, dann hat man hoffentlich sein Leben lang eine glückliche Partnerschaft. Das träumen natürlich viele Menschen davon. Ganz klar ist, dass auch jede Ehe bestimmte Proben zu bestehen hat, dass da Steine im Weg liegen. Heidi Ruster, Leiterin der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Bonn. Sicherlich kommen ja auch eben viele zur Eheberatung, die mit diesen Stolpersteinen nicht zurechtkommen. Aber ich hoffe, dass Sie uns ein bisschen was dazu sagen können, wie man so eine Beziehung pflegen kann, damit sie möglichst erhalten bleibt.
Ja, das heißt, dass man das Leben miteinander und zu zweit das eigene Paar sein immer auch im Blick haben muss. Es geht natürlich um das individuell gelebte Glück, was jeder haben möchte, aber die Spannung und die Balance zu halten zwischen dem Wir und dem Ich, das ist eben so eine wichtige Sache. Und manchmal kann es dem Ich ganz gut gehen, aber das Wir, das Paar leidet. Das ist schon lange nicht mehr richtig gut rausgeputzt worden. Man hat sich schon lange nicht mehr füreinander schön gemacht und bestimmte Dinge sind einfach in der Orga und im Alltag und in dem Stress, den Beruf und Kinder mit sich bringen, einfach vernachlässigt worden. Und das, glaube ich, macht heutzutage viel, viel aus an den Knoten und den Stolpersteinen, die dann daraus resultieren. Wenn sich eins nicht mehr gesehen wird von dem anderen, ist das erstmal eine große Enttäuschung. Und viele reagieren mit Rückzug und machen dann ihr eigenes Ding. Und es gibt eine lange Zeit der Sprachlosigkeit des Nebeneinanderherlebens. Das sind die Dinge, aus denen dann die Missverständnisse, du hast mich ja gar nicht mehr lieb und gar nicht mehr gesehen, unsere Ehe ist wahrscheinlich damit auch zu Ende. Und das ist ein häufiges Missverständnis. Und die Leute, die zu uns in die Eheberatung kommen, die wollen sich eigentlich nicht damit abfinden. Die wissen zwar im Augenblick nicht so recht, was mit dem Stolperstein zu machen ist, aber den allein anzugucken, ihn zu behandeln und es nicht einfach weiter geschehen zu lassen und sich selbst immer nur als Opfer zu empfinden, sondern wieder gestalterisch diese Paarbeziehung in die Hand zu nehmen, das ist zum Beispiel Anliegen in der Paarberatung und von daher sind ganz viele Stolpersteine wirklich aus dem Weg zu räumen bzw. zu wandeln. Das ist bei uns oft eine Stätte der Wandlung, dass aus der Krise etwas Neues entsteht, etwas anderes, Reifung, eine veränderte Qualität in der Beziehung und deswegen ist Eheberatung eigentlich gut zum Knotenlösen und zum Stolperstein verwandeln.
Wenn eine Familie größer wird, wenn Kinder dazukommen, dann gibt es natürlich nicht nur die Beziehung zwischen den zwei Ehepartnern oder der Partnern, sondern es wird ein großes Beziehungsgeflecht daraus. Also selbst beim ersten Kind, da haben viele plötzlich Steine im Weg liegen, wo sie vorher keine gesehen haben, weil einfach die Zeit nicht mehr so da ist, diese Paarbeziehung zu pflegen. Man hat den Job, vielfach heute arbeiten beide, dann werden die Kinder versorgt, abends ist man müde. Wie pflegt man in dieser Zeit gut seine Partnerschaft, seine Ehe?
Durch weniger ist mehr. Also das heißt, sich jetzt nicht nur auf das Kleine zu konzentrieren, was da geboren ist, auf die Umstände, die es bedingt, dass man jetzt aus dem Paar Eltern Familie wird. Das sind alles ganz wichtige Dinge. Aber ab und zu, dass man sich nochmal besinnt, sich auch tatsächlich Zeit freischaufelt, um genau dafür Muße zu haben und Zeit der Besinnung, dass der siebte Himmel wieder mal den Reißverschluss geöffnet bekommt, er durchschaut und genau diese Übereinstimmung, die Vergewisserung, das sind auch wir zwei. Uns gibt als Familie nur deshalb, weil wir zwei eben unsere Liebe haben, weil wir zueinander gefunden haben in dieser Liebe, die uns verbindet und sich das ab und zu einfach nochmal gönnen. Ja, durch einen Jour fix, einen verabredeten Abend, eine Zeit, wo das Kind vielleicht immer bei den Großeltern ist, die man auch dafür nutzt, nicht nur, um mal wieder zu renovieren oder fällige Baumaßnahmen zu betreiben, zum Arzt zu gehen oder nur Kino zu gucken, sondern einfach es sich nochmal schön zu machen, zu erleben, wie ist das, wenn wir zwei auch beispielsweise als Gastgeber auftreten, wie zeigen wir uns mit anderen, mal andere wieder einladen, das Haus und sich selbst füreinander schön machen und gestalten, Feste feiern und planen, aber auch mal einen Abend auf dem Sofa mit Blick in das Fotoalbum oder eben in die CDs, die dafür gebrannt wurden und die Filme konserviert haben, wie schön es war und was sie erlebt haben und auch dem anderen nochmal zu zeigen, ich habe dich lieb und ich möchte dir es heute Abend so richtig schön machen. Und das sind natürlich auch darüber hinaus die vielen Kleinigkeiten, auch mal ein Zettel auf dem Küchentisch, den man den anderen mitgibt, wenn man schon nicht bei ihm sein kann, dann zumindest in Gedanken und dafür gibt es diesen kleinen Denkzettel, ich bin bei dir, wenn du heute die und die schwierige Konferenz hast oder auch mal eine SMS zu schicken. Es gibt auch noch was anderes außer dem Funktionieren und dem Organisieren von unserem Alltag.
Entschleunigen ist für viele das Stichwort, aber dennoch ist es, glaube ich, relativ schwierig, je nachdem, wie man beruflich eingebunden ist, wenn man vielleicht viel unterwegs ist, da tatsächlich sich diese Nischen auch zu schaffen, weil ja häufig Fremdbestimmung dazu kommt und Selbstbestimmung nur noch so einen kleinen Bereich ausmacht.
Da ist es einfach wichtig zu gucken, dass man, wer hat von uns beiden im Augenblick ein wenig mehr zeitliche Ressourcen. Und dann auch nicht zu gucken, du bist es ja immer, der keine Zeit hat und sich niemals mehr Gedanken um uns macht, sondern einfach eher zu sagen, komm, wir können im Augenblick nicht wählerisch sein. Wir nehmen die Gunst der Stunde, der Minute, was auch immer uns gegeben ist, und ich habe gerade die Möglichkeit, irgendwas klarzumachen, sei es Babysitter oder sogar die Karten zu besorgen oder schon mal einzukaufen für unseren gemeinsamen Kochabend. Und nicht zu fragen, jetzt bist du aber dran, ne, diese geschäftliche Seite, sondern einfach zu sagen, ja, da wird unsere Liebe größer, unser Wir wächst und stärkt. Das freut den Engel unserer Beziehung und wir haben heute Abend den reichen Segen, den wir beide zusammen einfahren. Und ich glaube, einer von beiden hat immer ein bisschen mehr. Und wenn es mal nicht so ist, dass beide absinken und drohen unterzugehen in dem Alltagsstress, dass man schon mindestens mal beim Einschlafen sich vergewissert, sich nochmal in den Arm nimmt und sagt, komm, wir freuen uns auf die Ferien. Also irgendwie eine Perspektive schaffen oder auch was Naheliegendes. Weißt du was, am Wochenende dürfen wir ausschlafen und dann frühstücken wir nochmal wie früher im Bett oder genehmigen uns einfach eine Auszeit, so wie wir voneinander wissen, was uns gut tut.
Also auch einfach mal einen Babysitter bestellen, nicht nur für den Zahnarzttermin, sondern vielleicht auch für einen netten Abend zu zweit, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Domradio-Beratung am Donnerstag. Verliebt, verlobt, verheiratet ist heute unser Thema. Und mit dem Heiraten hat sich Heidi Ruster nicht nur in unserer Sendung jetzt hier und zur Vorbereitung beschäftigt, sondern sie hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit ihrem Mann, der Theologieprofessor an der Uni Dortmund ist. Und dieses Buch heißt »Bis dass der Tod euch scheidet«, Untertitel »Die Unauflösbarkeit der Ehe und die wiederverheirateten Geschiedenen«. Vielleicht können Sie kurz zusammenfassen, worum es genau geht.
Ja, mit diesem Buch verfolgen wir ein zweifaches Ziel. Einerseits möchten wir das Profil des Ehesakramentes nochmal neu schärfen und zeigen auch darin, worin diese besondere Gnade in dem Sakrament besteht. Und zum anderen wollen wir aber auch theologisch und menschlich, das heißt aus meiner beraterischen Sicht, auch mit psychologischem Zugang, auf diese Vielfalt der Beziehungsformen hinweisen und damit auch einen Weg für unsere Kirche zeigen und einen Vorschlag zur Diskussion bringen, wie denn wiederverheiratete Kirchen geschiedene, das heißt, die eine zweite oder sogar dritte Ehe eingegangen sind, nicht auszuschließen sind, sondern sie weiterhin bei uns in der Kirche einfach wahrgenommen werden, gewertschätzt werden und mit ihren Problemen und Nöten gesehen werden. Das ist uns sehr wichtig. Und das ist insgesamt, versteht sich dieses Buch als ein Vorschlag, auch zum Dialog, der gegenwärtig in unserer Kirche geführt wird. Und ja, das ist uns sehr wichtig, weil wir die Kirche lieben und einfach die Not auch sehen, wie das zusammengehen kann. Ich glaube, wir haben da einen Weg gefunden.
Das heißt, Sie haben Ihre Einsichten aus der Eheberatung mit eingebracht, Ihr Mann die theologische Seite. Für wen ist das Buch gedacht? Wer soll es lesen?
Ja, das sind alle diejenigen, die in der pastoralen Arbeit stehen und auch tatsächlich immer wieder darauf angesprochen werden. Wie kann das denn gehen? Also das sind die Priester natürlich, die auch oftmals in Not kommen, weil sie längst einen sehr menschlichen Weg und einen Umgang haben. Wie geht das, den geschiedenen, wiederverheirateten sakramental zu begegnen, denen die Sakramente zu geben, ohne dass sie ein schlechtes Gewissen haben, aber auch, dass diese Wirklichkeit gesehen werden kann. Das es betrifft natürlich alle Paare, die vielleicht auch ein bisschen Angst haben vor dem Schritt, kirchlich zu heiraten, weil das ja schließlich ganz viele Konsequenzen hat, wenn es denn dann nicht klappt. Ist das Scheitern überhaupt vorgesehen? All diese Fragen sind auch denen wichtig, die vielleicht darunter leiden, dass sie selbst das Sakrament einhalten können, weil sie in einer dauerhaften Ehe leben, die immer noch anhält und die eigenen Kinder scheitern sehen und deshalb sehr viel Not haben. Und das macht eben vielleicht auch vielen aber Mut, trotzdem und gerade weil diese Sakramentalität der Ehe eine eigene Wirklichkeit, etwas ganz Besonderes ist, auch sich danach wieder neu auszurichten. Den Glanz dieses Sakraments, was ein wenig in Verruf gekommen ist und immer gleichzeitig, wie wir meinen, völlig zu Unrecht immer nur damit konnotiert werden, das Sakrament gleichzeitig für Unauflöslichkeitsforderungen stellt. Und das haben wir nochmal neu aufgeblättert und den eigentlichen Glanz dieses Sakramentes herausgestellt.
11 Tage noch, dann erscheint das Buch. Karl Kardinal Lehmann hat das Geleitwort geschrieben. Was steht drin?
Ja, dass er uns da beglückwünscht zu diesem Vorschlag und uns alles Gute wünscht, denn auch ihm ist das ein ganz großes Anliegen schon immer gewesen. Auch er hat geschrieben, dass heute so viele Ehen scheitern. Diese Lebenswirklichkeit anzuerkennen, hat auch viel damit zu tun, dass nicht der Mensch ein persönlicher Sünder wird, also ganz im moralischen Sinne, sondern sehr oft von der Pluralität des Scheiterns. Er anerkennt sehr wohl diese wirklich ehefeindliche Umgebung, die den Paaren, den Ehepaaren ausgesetzt sind. Und ich glaube, es ist ihm schon auch wichtig, dass
die Domradio-Beratung am Donnerstag. Verliebt, verlobt, verheiratet ist heute unser Thema. Und mit dem Heiraten hat sich Heidi Ruster nicht nur in unserer Sendung jetzt hier und zur Vorbereitung beschäftigt, sondern sie hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit ihrem Mann, der Theologieprofessor an der Uni Dortmund ist. Und dieses Buch heißt Bis dass der Tod euch scheidet. Untertitel: Die Unauflösbarkeit der Ehe und die wiederverheirateten Geschiedenen. Vielleicht können Sie kurz zusammenfassen, worum es genau geht.
Ja, mit diesem Buch verfolgen wir ein zweifaches Ziel. Einerseits möchten wir das Profil des Ehesakramentes nochmal neu schärfen und zeigen auch darin, worin diese besondere Gnade in dem Sakrament besteht. Und zum anderen wollen wir aber auch theologisch und menschlich, das heißt aus meiner beraterischen Sicht, auch mit psychologischem Zugang, auf diese Vielfalt der Beziehungsformen hinweisen und damit auch einen Weg für unsere Kirche zeigen und einen Vorschlag zur Diskussion bringen, wie denn wiederverheiratete Kirchen geschiedene, das heißt, die eine zweite oder sogar dritte Ehe eingegangen sind, nicht auszuschließen sind, sondern sie weiterhin bei uns in der Kirche einfach wahrgenommen werden, gewertschätzt werden und mit ihren Problemen und Nöten gesehen werden. Das ist uns sehr wichtig. Und das ist insgesamt, versteht sich dieses Buch als ein Vorschlag auch zum Dialog, der gegenwärtig in unserer Kirche geführt wird. Und ja, das ist uns sehr wichtig, weil wir die Kirche lieben und einfach die Not auch sehen, wie das zusammengehen kann. Ich glaube, wir haben da einen Weg gefunden.
Das heißt, Sie haben Ihre Einsichten aus der Eheberatung mit eingebracht, Ihr Mann die theologische Seite. Für wen ist das Buch gedacht? Wer soll es lesen?
Ja, das sind alle diejenigen, die in der pastoralen Arbeit stehen und auch tatsächlich immer wieder darauf angesprochen werden. Wie kann das denn gehen? Also das sind die Priester natürlich, die auch oftmals in Not kommen, weil sie längst einen sehr menschlichen Weg und einen Umgang haben. Wie geht das, den geschiedenen, wiederverheirateten sakramental zu begegnen, denen die Sakramente zu geben, ohne dass sie ein schlechtes Gewissen haben, aber auch, dass diese Wirklichkeit gesehen werden kann. Das betrifft natürlich alle Paare, die vielleicht auch ein bisschen Angst haben vor dem Schritt, kirchlich zu heiraten, weil das ja schließlich ganz viele Konsequenzen hat, wenn es denn dann nicht klappt. Ist das Scheitern überhaupt vorgesehen? All diese Fragen sind auch denen wichtig, die vielleicht darunter leiden, dass sie selbst das Sakrament einhalten können, weil sie in einer dauerhaften Ehe leben, die immer noch anhält und die eigenen Kinder scheitern sehen und deshalb sehr viel Not haben. Und das macht eben vielleicht auch vielen aber Mut trotzdem und gerade, weil diese Sakramentalität der Ehe eine eigene Wirklichkeit, etwas ganz Besonderes ist, auch sich danach wieder neu auszurichten. Den Glanz dieses Sakraments, was ein wenig in Verruf gekommen ist und immer gleichzeitig, wie wir meinen, völlig zu Unrecht immer nur damit konnotiert werden, das Sakrament gleichzeitig für Unauflöslichkeitsforderungen stellt. Und das haben wir nochmal neu aufgeblättert und den eigentlichen Glanz dieses Sakramentes herausgestellt.
11 Tage noch, dann erscheint das Buch. Karl Kardinal Lehmann hat das Geleitwort geschrieben. Was steht drin?
Ja, dass er uns da beglückwünscht zu diesem Vorschlag und uns alles Gute wünscht, denn auch Ihm ist das ein ganz großes Anliegen schon immer gewesen. Auch er hat geschrieben, dass heute so viele Ehen scheitern. Diese Lebenswirklichkeit anzuerkennen hat auch viel damit zu tun, dass nicht der Mensch ein persönlicher Sünder wird, also ganz im moralischen Sinne, sondern sehr oft von der Pluralität des Scheiterns. Er anerkennt sehr wohl diese wirklich ehefeindliche Umgebung, die den Paaren, den Ehepaaren ausgesetzt sind. Und ich glaube, es ist ihm schon auch wichtig, dass in dem Buch vielleicht sogar eine Lösung gefunden wird. Denn er möchte auch an der Unauflöslichkeit, an dem Wort Jesu festhalten. Und dass das geht, haben wir aufgezeigt. Und die zweiten, vielleicht dritten Beziehungen, überhaupt die Vielfalt der Beziehungen, sind einfach Beziehungen anderer Ordnung. Und das haben wir herausgestellt. Und ich glaube, kirchenrechtlich kann mein Mann aus dieser Sicht sein dazu beitragen.
Bis dass der Tod euch scheidet, heißt das Buch Die Unauflösbarkeit der Ehe und die wiederverheirateten Geschiedenen von Thomas und Heidi Ruster. Und es erscheint am 25. Februar. Die Domradio-Beratung. Verliebt, verlobt, verheiratet. Heute unser Thema. Zu Gast ist Heidi Ruster, Leiterin der katholischen Eheberatungsstelle in Bonn. Und jetzt in der Fastenzeit, da verzichten in den Tagen bis Ostern viele Menschen auf etwas. Und ich habe in den vergangenen Tagen zum ersten Mal gehört, man kann sich doch was vornehmen für die Fastenzeit, zum Beispiel was für sich zu tun. Oder in dem Falle würde mir dann einfallen, was für die Partnerschaft zu tun. Ich finde, das ist eine schöne Idee. Frau Ruster, was könnten wir uns denn vornehmen für die Zeit bis Ostern für unseren Partner oder unsere Partnerin?
Ja, also die österliche Bußzeit, die Fastenzeit eben zu etwas nutzen, das ist auf jeden Fall genauso wie in der Verlobungszeit, wo man sich vorbereitet, sie als Vorbereitungszeit verstehen, auf ein ganz großes Fest, auf ein wieder Neuwerden und neues Leben. Warum nicht darauf achten, wie kann denn unsere Liebe, unser Paar, unsere Beziehung wieder neu lebendig werden und ihr so sozusagen richtig so eine Frischzellenkur angedeihen lassen. Das finde ich eine wunderbare Idee. Freut natürlich jede Eheberaterin. Das Dankeschön für die Anregung. Da fallen mir auch eine Menge ein. Also, dass man sich wirklich nochmal ganz besonders auch gemeinsam vielleicht Hand in Hand, vielleicht ist das sogar gestern geschehen, mit dem Auftakt ein Aschenkreuzchen zu bekommen, einen Anfang zu setzen und sich auch darüber zu verständigen, was wollen wir uns denn eigentlich an Wiederbelebungsmomenten gönnen, was könnte es denn sein und warum nicht auch das Glaubensleben gleich mit einschließen sozusagen. Das stand ja auch am Anfang unserer Ehe, dieser Segen, dieses Sakrament, und sich dem nochmal zu stellen und auch Gott und überhaupt das Glaubensleben, das Leben in der Gemeinde, gerade in der Fastenzeit, nochmal besonders in Augenschein zu nehmen, wäre ein Hinweis für mich. Also nochmal zu gucken, was können wir beide da gemeinsam spirituell auch noch mitnehmen oder auch wieder neu gestalten, auch mitnehmen in unseren Alltag. Gibt es so eine Form, wie wir das Gebet bei uns in der Familie nochmal neu ernst nehmen oder was wollen wir uns vornehmen für die Fastenzeit? Und speziell aufs Paar hingesehen würde ich auch mal mehr so die Verdienste aufstöbern wollen. Das heißt, jeder von den beiden im Paar könnte beispielsweise sich so eine Übung vornehmen. An einem Tag, den ich dir nicht verrate, gucke ich mal drauf, was du eigentlich so alles hier einbringst und an welchen Stellen ich spüre, dass mir das richtig gut tut. Und ich sehr, sehr vermissen würde, wenn das nicht mehr da wäre. Und genau bei diesen Selbstverständlichkeiten, die rutschen ja oft so hinten rüber. Man erzählt sich das nicht nochmal. Aber dann, nach so einem Tag, wo ich das nochmal so richtig wahrgenommen habe, vom Aufstehen an bis zum abends gemeinsam ins Bett gehen, diese ganzen Momente, die kostbar waren, dem anderen auch nochmal zu nennen. Ich habe mir das aufgefallen und das tut mir gut und das war heute so eigentlich wie immer, auch wenn du das jetzt sagst, es war doch nichts, aber es ist einfach nur gut. Und da wächst mein Vertrauen und deswegen bin ich gern mit dir zusammen. Das macht so viel aus.
Also eine besondere Achtsamkeit jetzt in diesen Tagen?
Mal genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? Diese Achtsamkeit. Und natürlich vielleicht auch tatsächlich sich nochmal an die Dinge des Anfangs zu erinnern, an den Zauber des Anfangs, was hat uns denn da gut getan? Was können wir beide eigentlich auch gut miteinander. Oder Dinge, die wir beide schmerzlich vermissen. Erzähl mir davon. Was würdest du denn, können wir vielleicht da was für tun? Wonach ist dir, welche Idee hast du dazu? Das heißt, so kleine Bilanzierungsgespräche führen, wertschätzend, ne? Ohne jetzt dem anderen, aha, das liegt doch an dir, das Problem bist du, sondern mehr zu gucken, wenn das dein Anliegen ist und dir das wichtig ist und du oft darunter leidest, auch wenn das jetzt gar nicht mein Ding ist, ich möchte dir da heute einfach mein Ohr schenken und das wirklich auch ernsthaft aufnehmen, mit dir zusammen überlegen, wie wir das ändern können. Denn letztlich ist dein Anliegen auch meins, beziehungsweise betrifft den Engel unseres Paares. Und je nachdem, wie wir damit umgehen, wächst er oder er ist ganz klein, es geht ihm nicht gut. Und das sind alles so Vitalisierungsansätze, die ich mir sehr gut in einer Vorbereitungszeit, gerade auf Ostern hin, vorstellen kann.
Also Zeit schenken steht ja da mal an erster Stelle, ne, wenn man solche Gespräche überhaupt führen möchte.
Ja, das hängt natürlich immer mit dieser Zeit zusammen, aber das kann man ja Gott sei Dank auch planen. Also es gibt in vielen Gemeinden so Frühschichten, wo man schon ganz früh aufsteht, extra, ja, sowas, was man sonst nie machen würde. Also bei uns in der Kirche ist um 7 Uhr dann so ein Gottesdienst, ein Gotteslob. Und dieser Tag steht in jedem Fall immer unter einem guten Vorzeichen. Da geht jeder weg, auch wenn er nicht mehr Zeit für das anschließende Frühstück hat. Aber das ist irgendwie eine Stärkung, die man mitnimmt. Und ich glaube, so muss man auch mit der eigenen Beziehung umgehen, dass man sich da richtig was freischaufelt und auch mal gegen den eigenen Mainstream angeht und was Neues ansetzen oder es ausprobieren. Gott sei Dank, sage ich mal, ist diese Zeit ja auch 40 Tage begrenzt. Also sowas kann man sicher nicht immer machen. Aber wenn die Fastenzeit, also herausgehobene Zeit im Jahr, auch dafür mal steht, glaube ich, tut das der Liebe gut und sie wirkt. Genau wie eben so eine Fastenzeit auch wirkt über die Osterzeit hinaus. Wenn man Ostern gut vorbereitet hat, ein Fest sehr schön feiert, dann ist damit auch tatsächlich eine neue Wirklichkeit erreicht.
Und man kann vielleicht die Liebe noch ein bisschen länger so halten oder wieder ja, lebendig machen, indem man eben an diese Dinge sich erinnert, die gewesen sind. Wir wollen gleich noch mal ein paar Tipps geben, eine kleine Zusammenfassung machen hier in der Domradio-Beratung am Donnerstag. Die Domradio-Beratung. Verliebt, verlobt, verheiratet. Über den Valentinstag sind wir zu diesem Thema natürlich gekommen und wir haben am Anfang der Sendung ein bisschen was schon dazu gesagt, dass es Gottesdienstangebote für Verliebte gibt und es gibt also den Link jetzt online schon unter domradio.de dann zu finden zu den Gottesdiensten für Verliebte am Valentinstag in unserem Kölner Erzbistum, damit Sie wissen, wo vor Ihrer Haustür etwas stattfindet. Zu Gast ist Heidi Ruster, Leiterin der katholischen Ehe, Familie und Lebensberatungsstelle in Bonn. Wir wollen noch mal ein bisschen zusammenfassen. Was machen denn Ihrer Ansicht nach glückliche Paare richtig?
Die machen zum Beispiel richtig, dass sie nicht glauben, dass es immer zu verliebt hergehen muss. Die wissen auch, wenn die Liebe mal verschwindet, dass es immer den Glauben gibt, dass wir beide trotzdem zueinander gehören und die Hoffnung dabei eine große Rolle spielt, dass es bald wieder so werden möge, dass wir uns auch wieder lieb haben. Das sind Paare, die dafür sorgen können, dass diese Liebheitsmomente und die Vergewisserung der gegenseitigen Wertschätzung und Aufmerksamkeit und Zuwendung immer mal wieder Platz haben. Das heißt, die dafür Zeit und störungsfreien Raum suchen, auch wenn der Alltag sie überschwemmt.
Welche Tipps kann man denn geben für eine gelungene Ehe? Wo kann man sich so ein bisschen entlanghangeln? Was sind so Tipps, die man wirklich allgemeingültig geben kann, wenn es das gibt?
Ja, indem man sie einfach auch alltagstauglich hält, dass man anerkennt, dass man verschieden ist, dass die Vielfalt, die eben sich in diesen beiden Menschen zeigt, die da zusammenkommt, natürlich was Faszinierendes, Ergänzendes hat und an Reichtum darstellt, aber genau diese selben Punkte führen auch dazu, dass man sich oft reibt. Die führen zu Konflikten. Du bist mir zu fremd. Die Fremdheit kommt einem so feindlich entgegen. Und dass man guckt, mein Gott, ich habe das auch früher schon gesehen. Natürlich kommt immer so die Hoffnung, irgendwann wächst sich das aus. Aber es hat sich nicht ausgewachsen. Also lerne ich damit leben. ich suche jetzt nicht mit dir eine Lösung für dieses Problem, was ich an dir sehe und festmache, sondern ich mache es mir zu eigen, als Herausforderung, mich dem zu stellen und zu gucken, ja, wirft das vielleicht sogar ein Licht auf meine Entwicklung, kann ich da noch was machen? Oder aber ich lebe mit deiner Macke, ich liebe die einfach mal mit. Was ich nicht ändern kann, kann ich integrieren. Das heißt, Stichwort statt vertragen, ertragen lernen. Das ist auch sehr liebevoll. Das ist sehr barmherzig und gnädig und wird dem anderen gerecht. Und ich glaube, in dem Maße, wo man sich um diese Art der Gerechtigkeit bemüht, liebt man ganz besonders. Und dann kann es auch passieren, dass sich auf einmal dieses Problem gewandelt hat. Es wird jedenfalls in seiner Bedeutung viel kleiner, als es vorher gewesen ist und wird somit nicht mehr zum Stolperstein. Dazu gehört das große Thema eben auch Vergeben und Verzeihen. Das heißt, dass ich lerne, die Dinge, die eben mir wehgetan haben, die durch dein Verhalten ausgelöst sind, einfach auch mal so annehmen, dass sie passiert sind und sie nicht immer wieder im Gedächtnis, in Erinnerung so hervorhole, dass sie zur Waffe werden und damit eine Kluft auch in der Gegenwart darstellen und die Zukunft miteinander in einem großen Nebel bleiben. Wenn ich aber hingehen kann, so, ich werde dieses schwerwiegende Ereignis zwischen uns, das kann ich nicht vergessen, aber ich verspreche, dir deine Entschuldigung, die du mir angeboten hast, auch wirklich anzunehmen, dann bedeutet das, dass ich es fortan nicht wieder als Waffe hervorhole und gegen dich richte, von wegen, und das war schon damals so, sondern ich sage, dadurch wird unsere Liebe vielleicht sogar größer. Es ist uns gelungen, auch diese Krise miteinander zu durchleiden und damit zu leben. Und damit habe ich meiner Liebe einen ganz großen Dienst erwiesen und damit auch Zukunft gegeben. Dazu kommt natürlich ein Paar, was aufgegeben hat, nach einer guten Sinnstiftung zu suchen, ein gemeinsames Drittes. Auch dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, nochmal zu gucken, ja, jetzt sind wir beide wieder nur wir, zumindest viele Stunden, viel Zeit am Tag, im Alltag. Da können wir mit unserer Intimität auch nochmal etwas anderes schaffen und vielleicht mit unserer Liebe sich mitteilen und nach außen gesellschaftlich kirchliche Aufträge übernehmen und vielleicht auch uns einsetzen für bestimmte Dinge. Das heißt, einem Leben eine Ausrichtung geben, die in eine bestimmte Richtung geht und ganz vieles auch nicht will und sich vielleicht damit auch mal positioniert und auch als Paar nochmal ganz neue, ja, eine Firmierung gibt, einen neuen Anstrich, ein eigenes Profil. Diese Suche sollte auch nie aufhören und nicht dabei enden, dass man sagt, wir haben ja gemeinsame Kinder.
Wir wünschen auf jeden Fall allen Paaren heute einen schönen Valentinstag, wie auch immer sie den verbringen werden. Wie eben schon kurz erwähnt, gibt es auf unserer Homepage einen Link zu den Gottesdiensten für Verliebte am Valentinstag in unserem Kölner Erzbistum. Und ich danke Heidi Ruster für ihr Kommen, die Leiterin der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Bonn. Und
alles
ich verabschiede
Gute.
Mich für heute. Ich bin Dagmar Peters.